Herzlich willkommen zum Podcast der BeMind Akademie. Stark führen, perfekt managen. Der Podcast für alle, die die Führung ernst nehmen und die Management wirklich meistern wollen. Heute geht es um Imposter-Syndrom. Das Imposter-Syndrom, was es bedeutet, wo wir es erleben, was es mit uns macht und natürlich auch die Frage, was kann ich eigentlich dagegen tun, wenn ich diesem Imposter-Syndrom quasi unterliege. Das Imposter-Syndrom, das Imposter-Syndrom hat sich später durchgesetzt. Ursprünglich wurde es formuliert als Imposter-Phänomen, wurde erstmals 1978 von zwei US-amerikanischen Psychologinnen benannt, und zwar Pauline Clarence und Suzanne Imes. Und sie beschrieben das in ihrer wissenschaftlichen Arbeit als das The Imposter-Phänomen in High-Achieving Women, Dynamics and Therapeutic Intervention. Klingt schon ein bisschen dem Titel nach. Etwas, was vor allen Dingen erstmal zunächst viele erfolgreiche Frauen betraf, die trotz objektiv guter Leistungen das Gefühl hatten, diesen Erfolg irgendwie nicht verdient zu haben und sich dabei in etwa wie Betrügerin fühlten. Ja, sie lebten also irgendwie immer so ein bisschen in der Angst, enttarnt zu werden. Und ursprünglich hat man das also Frauen attestiert, und ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass ich es bei meinen Coachings mit Frauen auch immer wieder mal erlebe, dass Frauen genau dieses Gefühl haben, dass sie sagen, ja, ich mag sicherlich auch Erfolge haben, aber sie finden schwer den Weg dazu zu sagen, das liegt an meiner Leistung. Sie sehen oft dort externe Faktoren und können es gar nicht so sehr auf sich beziehen und sagen, das ist tatsächlich das, was ich eigentlich selbst erschaffen habe. Ja, also wir reden hier von viel hochqualifizierten Frauen, von Akademikerinnen, Professoren, Unternehmerinnen, Frauen vor allen Dingen in männlich dominierten Berufen. Ja, gibt es ja nach wie vor auch noch so die Situation, dass es Berufe gibt, die doch eher von der Männerwelt ausgeübt werden und Frauen sich sukzessive natürlich dort auch hineinarbeiten und ihre Leistungen bringen, aber so im Verständnis der Gesellschaft immer noch stark verankert ist. Ja, da sitzen die Männer. Und wie gesagt, ursprünglich nannten Clarence und Imes dieses Syndrom eigentlich das Imposter-Phänomen. Und es ist halt eben keine Krankheit, ne? Weil wenn wir von Syndrom sprechen, dann würden wir von einer Krankheit sprechen. Das ist es aber nicht. Es ist halt einfach nur ein psychisches Muster, ne? Später hat sich dann allerdings der Begriff Syndrom vor allen Dingen populärwissenschaftlich durchgesetzt. Streng genommen ist das aber medizinisch gar nicht korrekt. Heute weiß man, Männer sind ebenso betroffen, nur wie das eben auch so ist, ohne das jetzt zu stark zu sektionalisieren. Aber Männer sprechen natürlich viel seltener darüber. Dabei ist es so, dass dieses Imposter-Syndrom gar nicht so mit der tatsächlichen Kompetenz zusammenhängt. Es ist etwas, was unsere eigene Wahrnehmung ist. Und wie in vielen Dingen in unserem Leben, auch wenn das natürlich für uns wichtig ist, dürfen wir halt nicht immer dem glauben, was unser Hirn uns halt so erzählt, unser Hirn uns halt so sagt. Das weiß man zum Beispiel auch aus der Welt der trockenen Alkoholiker, also Menschen, die bewusst auf Alkohol verzichten, weil sie gemerkt haben, dass der Alkohol ihnen so schädigt, dass sie ja wirklich tiefgreifende Schäden davon tragen. Auch die haben stets die Aufgabe, viele, viele Gedanken, die sie haben, diesen Gedanken kein Vertrauen zu schenken. Ja, weil diese Gedanken sie wieder zurück an den Alkohol oder auch an die Droge führen würden. Und so ähnlich ist es auch hier bei dem Imposter-Syndrom. Das Imposter-Syndrom gibt uns Impulse, gibt uns Gedanken, die uns beständig irgendwie sagen, ja, das, was hier gerade passiert, das steht dir gar nicht zu. Das ist gar nicht deine Leistung. Du kannst das gar nicht so gut. Und irgendwie schaffst du es sich einfach halt dort durchzuwursteln. So ganz ein bisschen nach dem Motto Fake it till you make it. Ja. Also gerade Menschen, die besonders stark aufsteigen, ja, die vielleicht eventuell sogar aus sozial schwachen Schichten kommen oder sozioökonomisch schwachen Schichten, muss man ja korrekterweise sagen, und dann eine gute Karriere hinlegen, gerade die bringen ja so ein bisschen diese Betrachtung, die sie als junge Menschen oder als Kinder erlebt haben, nämlich, dass sie aus sozial schwachen Familien kommen, dass sie aus sozioökonomisch schwachen Familien kommen und man sie in dieser Art und Weise auch natürlich oder man hat es sie spüren lassen. Und nun sind sie auf einmal jemand, der Karriere gemacht hat und der es geschafft hat, etwas zu erreichen. Und dann fühlen sie sich in dieser Position teilweise nicht so wohl, weil sie eigentlich immer noch dieses alte Erbe aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend mit sich herumtragen und kleinste Kommentare wahre Triggerpoints für sie sind, die sie dazu führen, dann wieder in diese alten Denkmuster zurückverfallen. Wir sprechen hier also hier vor allen Dingen auch von Erstakademiker, dieser Begriff meint halt Menschen, die aus, die der erste Akademiker in der Familie sind, ja, wo vielleicht die Eltern keine akademische Laufbahn eingeschlagen haben, die Geschwister keine akademische Laufbahn eingeschlagen haben, vielleicht schon die Großeltern keine akademische Laufbahn eingeschlagen haben und sie jetzt nun aber diesen Weg gegangen sind und sich deswegen fast ein bisschen als Außenseiter fühlen und wie das Gefühl haben, einfach nicht gut genug für das zu sein, was sie gerade dort vollbringen. Diese Denk- und Verhaltensmuster, die dahinter stecken, die haben halt wirklich einen großen ja, Ursprung in ihrer Herkunft, in ihrer Form des Aufstieges, in Rollenbildern, die sie erlebt haben. Da gibt es also diesen inneren Kritiker und der da spricht und man muss sich schon natürlich die Frage stellen, warum man so sehr auf ihn hört. Ja, wir haben also im Grunde genommen die Herausforderung, dass dort jemand auf unserer Schulter sitzt und uns beständig auf ins Ohr flüstert, du bist noch gar nicht so weit, um hier Geschäftsführer zu sein oder du bist noch gar nicht so weit, um, ich weiß nicht, greif was aus der Luft, Chief Sales Officer zu sein oder Chief Financial Officer zu sein. Das steht dir noch gar nicht zu, du hattest einfach nur Glück durch die Umstände und eigentlich bist du es nicht und du weißt es selbst sehr, sehr genau. Das Umfeld kriegt es aber gerade nicht so mit, weil du es irgendwie noch schaffst durch vielleicht eine gute Rhetorik oder durch das ja sehr stark Betonen, wie unglaublich viel du zu tun hast und so weiter und so fort, das zu verbergen. Aber in dir steht natürlich ständig die Angst, dass das irgendwann mal auffliegen könnte. Und das ist etwas, was uns sehr, sehr belastet und was uns natürlich auch bremst. Ja, was also auch die Fähigkeiten, die wir besitzen, bremst in dem Sinne, dass wir uns dann gewisse Dinge auch gar nicht zutrauen, weil wir halt zum Beispiel sagen, okay, wenn ich das jetzt mache, wird man merken, dass ich eigentlich ein Hochstapler bin. Es wird übrigens auch manchmal als Hochstapler-Syndrom bezeichnet, was aber nicht meint, dass man sich als Hochstapler benimmt, sondern dass man sich als Hochstapler fühlt, was aber, wie gesagt, eigentlich gar nicht berechtigt ist. Da sitzt man also im Meeting zum Beispiel, hat sein Team vor sich, kompetente Leute und man fragt sich, warum hören die auf mich? Warum funktioniert das auf einmal? Warum bin ich auf einmal in Meetings mit großen Investoren, mit Menschen, die vor 10, 15, 20 Jahren vielleicht mich nicht mal wahrgenommen hätten und auf einmal hat meine Stimme Gewicht? Und das ist dann halt genau dieser kleine Kobold, so würde ich ihn mal nennen, der euch halt auf der Schulter sitzt und euch halt Dinge erzählt, die gar keine Bedeutung mehr haben, keine Gültigkeit mehr haben, die euch jetzt aber in diesem Moment quasi, tja, bremsen. Und da sind wir dann mitten im Imposter-Gefühl. Und die Frage muss natürlich sein, wie komme ich da aus der ganzen Geschichte heraus? Es gibt ein paar praktische Tipps. Ja, man könnte also zum Beispiel sich hinsetzen und sich wirklich auch auf einem Zettel nebenbei auch mal wirklich seine Erfolge zu dokumentieren. Ja, um auch mal zu sehen, okay, das ist nicht nur etwas, was ich jetzt per Position habe, sondern nein, schau mal, hier passiert auch tatsächlich was. Seit ich das mache, passiert auch etwas. Ich muss zugeben, ehrlicherweise, in meinen frühen Stadien meiner beruflichen Karriere habe ich dem Imposter-Syndrom auch etwas unterlegen und habe auch manchmal gedacht, Mensch, du bist jetzt schon Director of Sales mit deinen 27 Jahren. Kannst du das überhaupt? Ja, es gab bestimmte Dinge, die ich bis dato gar nicht gelernt hatte. Also zum Beispiel war ich in meiner ersten Position als Verkaufsleiter in einem Ferienhotel tätig und in der Hotellerie. Ich rede viel über die Hotellerie, weil ich das halt mein Bereich ist, in dem ich mich bewege. In der Hotellerie gibt es halt zwei große Segmente. Es gibt einmal das Feriensegment, um es mal ganz plakativ zu erzählen, und das Geschäftsreisenden-Segment, so würde ich es jetzt mal nennen. Und während das Feriensegment sehr stark davon lebt, dass man viel über Marketing macht, mit Reiseveranstaltern zusammenarbeitet, dass man für ein gutes Listing sorgt, dass man ja, Gruppen akquiriert, ist das Business-Segment, also das Geschäftsreisensegment, doch sehr, sehr stark, weil es halt im B2B-Bereich angesiedelt ist, auch abhängig von persönlichen Terminen, die man mit Kunden oder mit Großkunden unternehmen muss. Und ich war halt Verkaufsdirektor in einem Hotel, was im Ferienbereich tätig war, wir nennen das Leisure-Segment, und dort hatte ich also noch nie Termine mit Geschäftsleuten gehabt und war aber schon Verkaufsdirektor und dachte immer, du kannst nicht Verkaufsdirektor sein, wenn du noch gar nicht in der Lage warst oder das noch nie probiert hast, auch tatsächlich mal mit Geschäftskunden zu sprechen und doch mal einen Geschäftskundentermin zu machen und habe da also auch sehr dem Imposter-Syndrom, ja, unter dem Imposter-Syndrom gelitten. Und dabei war ich sehr, sehr erfolgreich zu der Zeit. Wir hatten dort ein Ferienhotel, was wirklich schlecht lief, als ich es übernommen habe, zusammen mit einem Hoteldirektor. Und wir beide haben das geschafft, innerhalb von einem eigenen Jahr das sehr, sehr gut auf die Beine zu stellen und also exponentielle Wachstumsraten dorthin zu legen. Und trotzdem war dieses Gefühl immer in mir da. Also der Erfolg war da und trotzdem hat mir irgendjemand auf meiner Schulter erzählt, ja, du bist es aber nicht, du kannst es noch nicht. Und das nimmt dir natürlich auch sehr, sehr viel von deiner Selbstwirksamkeit zum einen, natürlich auch von deinem selbstbewussten Auftreten. Du bist zaghafter und du bist auch nicht entscheidungsfreudig, ja, weil du natürlich immer dich hinterfragen musst, wird das jetzt in die richtige Richtung gehen oder werde ich mir jetzt einen großen Fauxpas erleben? Und dann wird das alles runterfallen wie, ja, keine Ahnung, wie eine Hülle, wie eine Maske. Und man wird erkennen, die Person, die kann das eigentlich gar nicht. Ja, was macht die hier eigentlich? Und damit quälen wir uns. Das ist auch nicht gut für unsere Führung. Und das betrifft auch nicht jeden. Ja, es gibt durchaus viele Führungskräfte, die ich so coache, wo ich mir manchmal wünschen würde, Mensch, vielleicht hättest du mal ein bisschen was von Imposter-Syndrom wenigstens. Aber es gibt das Tauchrad immer wieder auf. Und ich muss auch leider sagen, tatsächlich vor allen Dingen, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, wo ich dann erlebe, dass also dort ein riesiges, dass die Wahrnehmung, die Eigenwahrnehmung der Frau ist eine ganz andere als die Wahrnehmung, die mein Umfeld hat, die meine Kollegen hat, die unser Geschäftsführer von diesen Personen hat. Dass also sie selber zu sich sagen, Mensch, ich kann das vielleicht gar nicht, ich gehöre vielleicht gar nicht in diese hohe Position. Dann werde ich sogar Karriere unterbrechen, also sagen, Mensch, ich gehe den nächsten Schritt nicht, weil ich das sowieso noch gar nicht dahin gehöre. Ich bin nicht so groß. Ja. Und das Umfeld gar nicht versteht, warum gehst du jetzt nicht den nächsten Schritt? Es ist, du hast die Fähigkeiten, die Kompetenzen, wir erleben das täglich, wir sind mit deiner Arbeit mehr als zufrieden und wir bieten dir das hier an und du blockst das aber und kommst mit so etwas, dass du sagst, dass du nicht dafür in der Lage sein würdest, was dann auch natürlich auch ein ganz, ganz eigenartiges Bild auf dich abgibt. Ja. Deswegen das eine, und das hätte mir damals auch geholfen, ist einfach Erfolge auch zu dokumentieren, auch zu sagen, schau, wie waren die Zahlen, je nachdem, was euer Verantwortungsbereich ist, wie war der Ist-Zustand, als ihr das übernommen habt und wie ist es jetzt und euch das dann auch zuzuschreiben. Ja, also Ownership zu übernehmen, ja, und auch darüber zu berichten, nicht? Also über Dinge sollte man berichten. Wenn man Erfolge hat, sollte man darüber auch berichten, wenn man sich damit auch selber eine Geschichte erzählt und sich selber auch natürlich ein besseres Gefühl gibt. Den Austausch suchen mit anderen, ja, also mit anderen sprechen und doch mal bewusst zu sagen, wie siehst du das? Wie siehst du die Entwicklung unserer Abteilung? Was ist dein Bild von außen? Du siehst, ich bin jetzt ein halbes Jahr da. Gib mir mal ein Feedback und so weiter und so fort. Wenn man dann auf einmal ein Feedback bekommen wird, was überhaupt nicht dem entspricht, was dieser kleine Kobold, mir fällt kein anderes Bild ein, der da auf der Schulter sitzt und dir mal ins Ohr flüstert, diesem Bild gar nicht entspricht und dann entsteht zumindest schon mal eine Dissonanz und über die Dissonanz kann man ja dann wenigstens mal etwas nachdenken. Und wenn es eben gar nicht geht, wirklich ins Coaching zu gehen. Ich biete das hier auch an. Ja, also wenn ihr da wirklich mal an den Punkt kommt und sagt, du, ich habe genau dieses, was du hier gerade beschreibst, beschäftigt mich unheimlich, ich möchte gerne mal darüber sprechen, dann können wir das in 2, 3, 4 Sessions mal aufarbeiten. Könnt ihr mit mir in Kontakt gehen und dann können wir darüber sprechen, um euch das einfach zu nehmen, weil es euch einfach blockt und weil es eigentlich euren Erfolg bremst, was einfach schade ist. Ja. Und man kann einfach über verschiedene Wege dorthin kommen, dass man es halt umdeutet, ne? Dass man also quasi vielleicht sogar aus dem Selbstzweifel sogar dann zum Wachstum kommt und dann eigentlich zu Wachstumsanzeichen kommt. Man braucht einfach nur einen relativ konkreten Vergleich, wie es wirklich ist, um zu erkennen, dass man dort in einem Kontrast zu dem steht, was man selber über sich denkt. Ich denke, auch Firmen sollten darüber sprechen, sollten dieses Thema enttabuisieren, also auch zu sagen, komm, ich habe das Gefühl, dass du jetzt gerade eigentlich gerade auf dem Trip bist und dich selber ja unter Wert verkaufst. Ja, und vielleicht an der Stelle sollten wir mal darüber sprechen, was das ist, woher das kommt. Die Triggerpoints liegen wirklich meistens in der Kindheit oder in der Jugend. Man weiß heute, dass Jugendliche, die 18 Jahre alt sind, zwischen 150.000 und 180.000 Mal Triggerpoints gesetzt bekommen haben, wo ihnen signalisiert wurde oder wo ihnen mitgeteilt wurde, dass sie irgendwie das, was sie fühlen oder das, was sie sind, nicht besonders wertvoll ist. Das klingt jetzt erstmal dramatisch, aber es sind schon so kleine Äußerungen wie zum Beispiel, das ist doch nicht schlimm. Ja, also als kleines Kind stößt man sich und dann sagen die Eltern ganz pauschal, das ist doch nicht schlimm, weine nicht. Und da hat das Kind das erste Mal eine absolute Dissonanz, weil das Kind fühlt Schmerz, das Kind ist traurig und die Eltern signalisieren ihm, das ist aber falsch, was du fühlst. Also kämpft das Kind gegen dieses Gefühl an und sagt, dieses Gefühl, was ich jetzt gerade habe, was ja ein ganz natürliches Gefühl ist, ist nicht gut. Und da entstehen dann solche Dinge, dass man dann bis zu seinem 18. Lebensjahr schon voll mit solchen, ja, kleinen Traumata besetzt ist und es dann im späteren Leben uns ständig irgendwie im Weg steht. Und wenn man also, wie gesagt, aus sozioökonomisch schwächeren Familien kommt, hat man natürlich auch erlebt, dass man in der Kita vielleicht anders behandelt wurde, dass man in der Peer Group anders behandelt wurde, wenn man halt nicht die Markenklamotten hatte und so weiter und so fort. Und dann kann man nicht verstehen, dass man auf einmal zu denen gehören soll, die sich diese Markenklamotten noch kaufen können. Das fällt dann, ja, erstmal schwer, aber man kann dagegen was machen. Das ist eigentlich, tja, eigentlich keine große Zauberei, glaube ich, dass man gerade im offenen Gespräch dort sehr, sehr gut rangehen kann. Und wenn man dann einfach schon die Erkenntnis bekommt und das so ein bisschen in sein Bewusstsein rückt, ist man schon auf dem richtigen Weg. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass so etwas dann eben auch mal von einer Führungskraft verstanden wird und erkannt wird, wenn man einem Mitarbeiter zum Beispiel die Möglichkeit geben möchte, aufzusteigen und man diese Tendenzen fühlt. Also, dass der Mitarbeiter mit solchen Dingen kommt, wie er sagt, ich kann gar nicht dieses Maß an Verantwortung übernehmen, ich bin gar nicht bereit für diese Position jetzt, ich möchte das noch nicht, weil mir das zu schnell geht und so weiter und so fort. Man muss es natürlich respektieren, aber man sollte schon sehr genau gucken, was steckt da eigentlich wirklich hinter und dann durch eine kluge Rhetorik den Mitarbeiter vielleicht dort aus seinem Loch herausholen, um ihm dann auch die Möglichkeiten zu geben, seine Karriere zu gehen, damit er sich nicht mit solchen Dingen weiter herumschlägt, weil das wird nie aufhören. Selbst wenn er noch 3 Jahre weiter lang diesen Job dann wahrnimmt, wird er immer noch das Gefühl haben, ich bin gar nicht gut genug für meinen Job. Tja, meine Frage mal an euch, wenn ihr jetzt eine Führungskraft hättet bei euch, die unter diesem Imposter-Syndrom leidet, welchen Rat würdet ihr dem mitgeben? Vielleicht habt ihr da eine Idee, schreibt das in die Kommentare oder schickt es mir per E-Mail. Per E-Mail erreicht ihr mich über sascha.marchand, das ist Martha Anton Richard Cäsar Heinrich, anton.nordpoldora@bemine.de, bemine ist Bertha, Martha, Ida, Nordpol, Emil. Ich freue mich sehr, wenn ihr ja dort einen Input für mich habt. Ich werde jetzt erstmal in die Ferien gehen. Die nächsten 3 Wochen wird es dann keinen Beitrag von der Bemine Akademie geben und ich bin gespannt, was mir in diesen 3 Wochen über den Weg läuft, welche Gedanken, welche Impulse mir kommen, um euch dann nach den Ferien wieder frisch einen neuen Beitrag servieren zu können. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal eine gute Zeit bis dahin. Bitte denkt dran, eure Arbeitszeit ist eure Lebenszeit. Dieser Satz ist so unglaublich wichtig, um zu einem ja, erfüllten Leben zu kommen am Ende des Tages. Denn die meiste Zeit und teilweise auch die beste Zeit des Tages eigentlich verbringt ihr bei der Arbeit. Und wenn man das nur als Unterbrechung der Freizeit betrachtet, dann wird es halt einfach schwierig. Deswegen versucht euer Leben und euer Arbeitsleben so einzurichten, dass ihr auch eure Arbeitszeit als etwas Aufregendes, als etwas Erfrischendes, als etwas Lebenswertes wahrnehmt. Ich wünsche euch eine gute Woche. Freue mich, wenn wir uns dann ja, in 3-4 Wochen wiederhören. Bis dahin, passt auf euch auf. In diesem Sinne, eure Bemine Akademie. Adios.